From the conference center at Temple.
Aus dem Konferenzzentrum an Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die allgemeine Schwesternversammlung der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage vom September 2014. Es sprechen Mitglieder der ersten Präsidentschaft und der Frauenorganisationen der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein gemischter PV, JD und FFV-Chor aus dem Phelan, Manga, Taylorsville und Hunter im Raum Salt Lake. Die Frauen und die Mädchen ab 8 Jahren sind überall auf der Welt zusammengekommen, um von den Führern der Kirche Rat und Anleitung zu erhalten. Schwester Rosemary A. Wixom, die Präsidentin der Primarvereinigung, leitet diese Versammlung.
Schwestern, wir heißen Sie zur allgemeinen Schwesternversammlung der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage willkommen. Wenn wir hier an diesem Pult stehen, sind wir mit dem Herzen bei Ihnen, wo Sie auch sein mögen. Wir stellen uns vor, wie Sie als Mädchen, junge Damen und Frauen in aller Welt versammelt sind und hoffen, Sie spüren, wie lieb wir eine jede von Ihnen haben. Präsident Thomas S. Monson, der bei dieser Versammlung den Vorsitz führt, hat mich um die Leitung gebeten. Ich bin Rosemary M. Wixom, die Präsidentin der Primarvereinigung. Wir sind dankbar, dass Präsident Monson und seine Ratgeber, Präsident Henry B. Eyring und Präsident Dieter F. Uchtdorf heute Abend bei uns sind. Wir heißen außerdem Elder Jeffrey Holland und Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der 12 Apostel, Elder Christopher Golden von den 70ern sowie Bischof Gary E. Stevenson, den präsidierenden Bischof der Kirche, willkommen. Wir schätzen und unterstützen diese Brüder und sind unsererseits für ihre Unterstützung dankbar. Auf dem Podium haben ebenfalls die Präsidentschaften der Frauenhilfsvereinigung, der Jungen Damen und der Primarvereinigung Platz genommen. Wir freuen uns, dass die Mitglieder der Hauptausschüsse der FAV, der PV und der JD bei uns sind und heißen besonders diejenigen Mitglieder des JD-Hauptausschusses herzlich willkommen, die zum ersten Mal bei uns sind und aus verschiedenen Ländern stammen. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir in diesem großen Werk zusammenarbeiten dürfen. Für die Musik sorgt heute Abend ein Chor aus PV-Mädchen, jungen Damen und FAV-Schwestern aus Phelan in den Regionen Magna, Salt Lake Hunter und Taylorsville in Utah. Geleitet wird der Chor von Aaron Pike Tall, Linda Margaret spielt die Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »Heut am heiligen Tag der Freude«. Das Anfangsgebet spricht dann Dora Mkabela, die dem Hauptausschuss der jungen Damen angehört und aus Südafrika stammt.
Our Father, who art in heaven.
Unser Vater im Himmel. Wir sind so dankbar, dass wir heute vor dich treten dürfen. Und danken dir für diese Gelegenheit, hier zu sein und mehr über dich zu erfahren. Wir sind dankbar für dieses wunderschöne Gebäude. Dankbar für unsere Gemeinschaft als Schwestern und dankbar für alle, die mit Hilfe aller möglichen technischen Mittel bei uns sind und mit uns zuschauen und zuhören. Wir haben sie lieb, Vater. Wir sind dankbar für das Sühnopfer deines Sohnes, Jesus Christus. Wir sind dankbar für die Führerinnen der Organisationen, für die Schwestern. Mögest du sie segnen und behüten. Wir sind dankbar für die Propheten, Seher und Offenbarer. Wir bitten dich, Vater, mögest du deine mächtige Hand ausstrecken und sie führen, schützen und stärken. Wir haben unseren Propheten Thomas S. Monson sehr lieb und unterstützen ihn. Mögest du ihn weiterhin segnen. Vater, wir bitten dich auch um einen besonderen Segen dafür, dass wir gut zuhören können und dass beherzigen werden, was uns heute an diesem Pult gesagt wird. Wir lieben dich, Vater, und wir sagen dies im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.
Wir sehen jetzt eine musikalische Darbietung von PV-Kindern aus Seoul in Korea unter der Leitung von Schwester Ko. Sie singen das Lied Ich freue mich auf den Tempel. Danach spricht Schwester Linda K. Burton, die Präsidentin der Frauenfehlvereinigung, zu uns. Nach ihren Worten erfreut uns der Chor mit einem Medley aus den Liedern Ich weiß, dass mein Heiland mich liebt und Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Anschließend spricht Schwester Jean A. Stevens, die erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der PV. Als unsere jüngste Tochter nach ihrem ersten Schultag heimkam, fragte ich sie, wie war es denn? Sie antwortete, ganz gut. Doch als ich sie am nächsten Morgen weckte, damit sie wieder zur Schule ging, verschränkte sie die Arme und sagte sehr bestimmt, ich war doch schon in der Schule. Offenbar hatte ich sie nicht vorbereitet oder ihr erklärt, dass der Schulbesuch kein einmaliges Ereignis war, sondern dass man von ihr erwartete, viele, viele Jahre lang 5 Tage in der Woche zur Schule zu gehen. Da wir uns nun also mit dem Grundsatz befassen, vorbereitet zu sein, wollen wir uns einmal gemeinsam folgende Szene vorstellen. Sie sitzen im zelestialen Saal des Tempels und bemerken einige Brautpaare, die andächtig herein- und hinausgeführt werden und nur noch darauf warten, für Zeit und alle Ewigkeit getraut zu werden. Eine Braut betritt den zelestialen Saal Hand in Hand mit ihrem Liebsten. Sie trägt ein schlichtes, aber schönes Tempelkleid und hat ein ruhiges, friedevolles, warmes Lächeln im Gesicht. Sie ist gut gepflegt, aber nicht so, dass man abgelenkt wird. Sie setzt sich, schaut sich um und wird dann plötzlich von ihren Gefühlen übermannt. Offenbar kommen ihr die Tränen aus Achtung und Ehrfurcht vor dem Ort, wo sie sich befindet, und auch vor der heiligen Handlung, die sie und die Liebe ihres Lebens erwartet. Mit ihrem Auftreten scheint sie zu sagen, wie dankbar bin ich doch, heute im Haus des Herrn zu sein, bereit, mit einem lieben ewigen Gefährten eine ewige Reise anzutreten. Sie wirkt auf viel mehr als nur als ein Ereignis vorbereitet. Unsere Enkelin, ein hübscher Teenager, legte mir einmal ein Zettelchen auf das Kopfkissen, auf dem unter anderem stand, was mir auffällt, wenn ich in den Tempel gehe, ist der friedliche, liebevolle Geist, der dort herrscht. Man kann in den Tempel gehen, um Inspiration zu empfangen. Sie hat recht. Wir können im Tempel Inspiration und Offenbarung empfangen und auch Kraft, um die Widrigkeiten des Lebens zu meistern. All das, was sie über den Tempel lernt, indem sie unablässig Namen von eigenen Angehörigen dorthin mitnimmt, um sich stellvertretend taufen und konfirmieren zu lassen, bereitet sie darauf vor, weitere Tempelverordnungen, Bündnisse und Segnungen zu empfangen, sowohl für sich selbst als auch für diejenigen auf der anderen Seite des Schleiers. Elder Russell M. Nelson hat gesagt, es werden Tempel für die Menschen bereitgestellt, aber die Menschen müssen sich auch selbst für den Tempel bereit machen. Da ich gerade wieder über Hauptmann Moroni im Buch Mormon lese, erinnert mich das daran, dass mit das Größte, was Moroni erreichte, die sorgfältige Vorbereitung der Nephiten war, damit sie dem erschreckenden Herr der Lamaniten standhalten konnten. Er bereitete sein Volk so gut vor, dass wir lesen, siehe, zur äußersten Verwunderung der Lamaniten waren die Nephiten auf sie in eine Weise vorbereitet, die niemals bekannt gewesen war. Die Formulierung, in einer Weise vorbereitet, die niemals bekannt gewesen war, weckte meine Aufmerksamkeit. Wie können wir uns denn besser auf die heiligen Segnungen des Tempels vorbereiten? Der Herr hat gesagt, und weiter, ich werde euch in allem ein Muster geben. Schauen wir uns ein Muster aus der Heiligen Schrift an, das einer guten Vorbereitung dienlich ist. Moronis Vorbereitung auf den Feind erforderte beständige Treue und Eifer, und dasselbe ist für dieses Muster erforderlich. Ich werde es nie müde, das schöne Gleichnis von den 5 klugen und den 5 törichten Jungfrauen zu lesen, das der Heiland erzählt hat. Zwar bezieht sich das Gleichnis darauf, dass wir uns auf das zweite Kommen vorbereiten müssen, doch können wir es auch mit der Vorbereitung auf die Segnung des Tempels vergleichen, die für alle, die gut vorbereitet sind, wie ein geistiges Festmahl sind. In Matthäus Kapitel 25 lesen wir, dann wird es mit dem Himmelreich sehen wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Klugen nahmen außer den Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Da standen die jungen Frauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen, dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zu den Händlern und kauft, was ihr braucht. Während sie noch unterwegs waren, um das Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die jungen Frauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde geschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Aber er antwortete ihnen, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Es gibt wohl niemanden, und das trifft besonders auf diejenigen mit großem Mitgefühl zu, der die törichten jungen Frauen nicht bedauert. Manch einer ist vielleicht geneigt, den anderen jungen Frauen zuzurufen, könnte der nichts abgeben, damit alle glücklich sind? Doch denken wir einmal darüber nach. Diese Geschichte hat ja der Heiland erzählt, und er hat 5 der Frauen als klug und 5 von ihnen als töricht bezeichnet. Wenn wir dieses Gleichnis als Muster für die Vorbereitung auf den Tempel heranziehen, geben die Worte eines neuzeitlichen Propheten Aufschluss der Erklärtheit, dass man vom Öl der geistig getroffenen Vorsorge nichts abgeben kann. Präsident Spencer W. Kindle hat dargelegt, weshalb die fünf klugen Jungfrauen den fünf Törichten von dem Öl, das sie in ihren Lampen hatten, nichts abgeben konnten. All die Jahre, die man die Abendmahlsversammlung besucht, gibt man einen Tropfen Öl nach dem anderen in die Lampe. Wenn man fastet, mit der Familie betet, Heimlehren geht, seine Gelüste beherrscht, das Evangelium verkündet, in den Heiligen Schriften liest, kurz, wenn man sich weit und gehorsam ist, fügt man jedes Mal einen weiteren Tropfen seinem Vorrat hinzu. Jede gute Tat, das Zahlen des Zehnten und der Opfergaben, jeder reine Gedanke und jede reine Tat, all das trägt wesentlich zu unserem Ölvorrat bei, der es uns ermöglicht, um Mitternacht die erloschene Lampe erneut anzuzünden. Erkennen Sie das Muster, wie man sich vorbereitet, Tropfen um Tropfen, und das uns dabei dienlich ist, wenn wir überlegen, wie wir uns eifriger darauf vorbereiten können, heilige Handlung für uns selbst und andere zu empfangen? Mit welchen kleinen und einfachen Mitteln können wir denn unsere Lampen der Vorbereitung noch weitere kostbare geistige Tropfen Öl hinzufügen? Elder Richard G. Scott hat erklärt, die Würdigkeit ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, die Segnung des Tempels zu erhalten. Ein würdiger Charakter wird am besten dadurch geformt, dass man sein Leben lang beständig richtige Entscheidungen trifft, die auf den Lehren des Herrn beruhen. Mir gefällt das Wort beständig. Beständig sein bedeutet, standhaft, konstant und zuverlässig zu sein. Welch großartige Beschreibung des Grundsatzes Würdigkeit. Im Bible Dictionary werden wir daran erinnert, nur das Zuhause ist an Heiligkeit mit dem Tempel zu vergleichen. Entspricht unser Zuhause dieser Beschreibung? Vor kurzem besuchte uns eine entzückende junge Frau aus unserer Gemeinde. Da ich wusste, dass ihr Bruder gerade von seiner Mission zurückgekehrt war, fragte ich sie, wie es denn sei, ihn wieder daheim zu haben. Sie sagte, es sei toll, aber er würde sie manchmal darum bitten, die Musik leiser zu stellen. Und es war nicht mal schlechte Musik, meinte sie. Es mag lohnend für uns sein, uns dann und wann zu prüfen und dann danach dafür zu sorgen, dass unser Zuhause ein Ort ist, wo wir darauf eingestellt sind, den Geist zu verspüren. Wenn wir dafür Vorbereitungen treffen, dass unser Zuhause ein Ort ist, wo der Geist willkommen ist, sind wir darauf vorbereitet, uns noch stärker wie zu Hause zu fühlen, wenn wir das Haus des Herrn betreten. Wenn wir uns vorbereiten, würdig in den Tempel zu gehen und den Tempelbündnissen treu sind, gibt der Herr uns eine Vielfalt von Segnungen. Meine gute Freundin Bonnie Oskerson hat neulich eine Schriftstelle umgedreht und gesagt, von wem viel gefordert wird, dem wird viel mehr gegeben. Dem kann ich nur zustimmen. Da wir zum Tempel kommen, um ewige Segnung zu erlangen, sollte es uns nicht überraschen, dass ein höherer Maßstab erforderlich ist, um dieser Segnung würdig zu werden. Elder Nelson hat gesagt, der Tempel ist das Haus des Herrn. Daher werden die Bedingungen für den Eintritt von ihm festgelegt. Man betritt ihn als sein Gast. Ein Tempelschein zu besitzen ist ein kostbares Recht und ein greifbarer Beweis für unseren Gehorsam Gott und seinen Propheten gegenüber. Spitzensportler und Doktoranden an der Universität verbringen Stunden und Tage, Wochen und Monate, ja sogar Jahre mit der Vorbereitung. Die täglichen Tropfen der Vorbereitung sind erforderlich, damit sie am Schluss Erfolg haben. Ebenso wird von denjenigen, die sich der Erhöhung im zelestialen Reich würdig erweisen wollen, erwartet, dass sie nach einem höheren Maßstab an Gehorsam leben. Diesen erreicht man, indem man die Tugend Gehorsam übt, Tag um Tag und Tropfen um Tropfen. Wenn wir unseren geistigen Lampen beständig und eifrig Öl hinzufügen, Tropfen um Tropfen, indem wir solch Kleines und Einfaches tun, können unsere Lampen dank einer erstaunlich guten Vorbereitung bereitend und brennend sein. Mein Mann, der Pfahlpräsident ist, hat neulich gesagt, er könne es fast immer erkennen, wenn jemand bereit und würdig ist, in den Tempel zu gehen, weil so jemand den Raum erhält, wenn er zum Tempelinterview kommt. Im Weihungsgebet für den Kirtland-Tempel bat der Prophet Joseph Smith den Herrn, mögen alle Menschen, die über die Schwelle des Hauses des Herrn treten, deine Macht verspüren, auf dass sie in dir aufwachsen und eine Fülle des Heiligen Geistes empfangen und bereit sind, alles zu erlangen, was nötig ist. Ich bete darum, dass für uns der Besuch im Tempel viel mehr sein möge als ein einmaliges Ereignis. Mögen wir uns vorbereiten, errettende Verordnungen würdig zu empfangen, Tropfen um Tropfen und die dazugehörigen Bündnisse von ganzem Herzen zu halten. Ich weiß, wenn wir dies tun, sind wir bereit, die verheißenen Segnungen zu empfangen, nämlich eine Fülle des Heiligen Geistes und die Macht des Herrn in unserem Zuhause und im Leben jedes Einzelnen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Dear sisters, I greet you with
Liebe Schwestern, ich begrüße Sie von ganzem Herzen. Möge eine jede von Ihnen, wo Sie auch gerade sein mögen, spüren, wie sehr der Herr Sie liebt. Und möge der Geist Ihnen innerlich von der Botschaft, die dieser wundervolle Chor besungen hat, Zeugnis geben. Ich bekräftige das Zeugnis, das wir vernommen haben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er uns alle liebt. Heute Abend haben wir uns als Frauen versammelt, die mit Gott einen Bund geschlossen haben. Unterschiede in unserem Alter, unseren Lebensumständen und unserer Persönlichkeit stellen kein Hindernis dar, denn in erster Linie sind wir seine Töchter. Wir haben in einem Bund gelobt, seines Sohnes immer zu gedenken. Die Macht dieses Bundes, den wir individuell geschlossen haben, wurde mir vor 3 Wochen bewusst, als ich an einer Taufversammlung teilnahm. Vor mir saßen 8 wunderhübsche Kinder in andächtiger Vorfreude darauf, dass der große Tag für sie nun endlich gekommen war. Als ich in ihre strahlenden Gesichter blickte, sah ich nicht einfach nur eine Gruppe Kinder. Ich sah sie so, wie der Herr sie wahrscheinlich sehen würde, jeden für sich. Ich sah Emma, Sophia, Ian, Logan, Aiden, William, Sophie und Micah. Einer nach dem anderen schließen wir den Taufbund. Jedes Kind trug weiße Kleidung und war mit seinen 8 Jahren von ganzem Herzen bereit und willens, seinen ersten Bund mit Gott zu schließen. Rufen Sie sich einmal Ihre eigene Taufe in Erinnerung. Ob Sie sich nun an viele oder nur wenige Einzelheiten erinnern können, versuchen Sie einmal, die Bedeutung des Bundes, den Sie individuell eingegangen sind, zu erspüren. Nachdem man Sie beim Namen genannt hatte, wurden Sie im Wasser untergetaucht und kamen als Tochter Gottes wieder hervor, als Tochter des Bundes, willens, den Namen seines Sohnes auf sich zu nehmen, ihm nachzufolgen und seine Gebote zu halten. Unsere Bündnisse mit Gott helfen uns zu erkennen, wer wir wirklich sind. Wir werden dadurch persönlich mit ihm verbunden und können spüren, welchen Wert er uns beimisst und welche Rolle uns in seinem Reich zukommt. Auf eine Weise, die wir nicht völlig begreifen können, kennt und liebt er jeder Einzelne von uns. Denken Sie nur, jede von uns hat einen besonderen Platz in seinem Herzen. Er wünscht sich, dass wir den Weg einschlagen, der uns wieder zu ihm zurückführt. So entscheidend und wichtig der Bund der Taufe auch ist, stellt er doch nur den Anfang dar, das Tor, durch das wir auf den Weg zum ewigen Leben gelangen. Auf unserem Lebensweg warten auch Tempelbündnisse und Verordnungen des Priestertums auf uns. Elder David A. Bettner hat uns ins Gedächtnis gerufen. Wenn wir im Wasser der Taufe stehen, richten wir unseren Blick auf den Tempel. Es geht nicht nur darum, Bündnisse zu schließen, sondern unsere Bündnisse auch treu zu halten. Auf diese Weise machen wir uns für das ewige Leben bereit. Darin besteht unsere Hoffnung, unser Ziel und unsere Freude. Ich habe die Macht, die mit Bündnissen einhergeht, selbst erlebt, und zwar am Beispiel meiner rechtschaffenen Eltern, die das Evangelium liebten und lebten. Am Vorbild meiner lieben Mutter habe ich genau sehen dürfen, welche Entscheidungen eine Tochter Gottes, eine Tochter des Bundes, jeden Tag trifft, auch als Mädchen schon. Aus ihren Entscheidungen war ersichtlich, welche Prioritäten sie hatte und dass sie eine wahre Jüngerin Jesu Christi war. Ich konnte sehen, welchen Frieden, welche Kraft und welchen Schutz sie im Leben erhielt, indem sie auf ihrem Weg heilige Bündnisse schloss und diese hielt. Ihre Lebensweise auf Erden zeugte von ihrer Liebe zum Erlöser und ihrem Wunsch, ihm nachzufolgen. Ihrem Beispiel möchte ich nacheifern. Der gemeinsame Lebensweg meiner Eltern begann auf ungewöhnliche Weise. Es war im Jahr 1936. Sie waren einander zugetan und wollten heiraten, als mein Vater einen Brief erhielt, in dem er als Vollzeitmissionar nach Südafrika berufen wurde. In dem Brief stand, dass er mit seinem Bischof sprechen solle, sofern er würdig und willens sei, auf Mission zu gehen. Wie Sie sehen, ging es damals mit dem Aussprechen und Erhalten einer Missionsberufung noch ganz anders zu. Vater zeigte seiner Freundin Helen den Brief und beide hatten keinerlei Zweifel. Sie beschlossen, dass er auf Mission gehen solle. In den letzten zwei Wochen vor seiner Abreise trafen sie sich jeden Mittag zu einem Picknick im Memory Grove Park nahe der Innenstadt von Salt Lake City. Meine Mutter hatte um Führung gefastet und gebetet. Und während eines dieser Treffen teilte sie Claren mit, dass sie bereit sei, ihn vor Antritt seiner Mission zu heiraten, wenn er dies auch wollte. In den Anfangstagen der Kirche wurden manchmal Männer auf Mission berufen, die dann Frauen und Kinder zurücklassen mussten. So war es auch bei meinen Eltern. Mit der Genehmigung ihrer Priestertumsführer beschlossen sie zu heiraten, bevor mein Vater auf Mission ging. Mutter erhielt ihr Endowment im Salt Lake Temple und anschließend wurden sie von Elder David O. McKay für Zeit und alle Ewigkeit aneinander gesiegelt. Sie fingen ganz bescheiden an. Es gab keine Fotos, kein hübsches Brautkleid, keine Blumen und keinen Empfang, an dem das Brautpaar gefeiert wurde. Im Mittelpunkt standen für sie ganz klar der Tempel und ihre Bündnisse. Die Bündnisse waren das Einzige, worauf es ihnen ankam. Nur 6 Tage nach der Hochzeit verabschiedeten sie sich unter Tränen voneinander und mein Vater brach nach Südafrika auf. Doch die Ehe meiner Eltern war mehr als nur ihre tiefe gegenseitige Liebe gegründet. Sie liebten auch den Herrn und wollten ihm unbedingt dienen. Die heiligen Bündnisse, die sie im Tempel geschlossen hatten, gaben ihnen Kraft, die 2 Jahre Trennung durchzustehen. Sie sahen den Sinn des Lebens aus dem Blickwinkel der Ewigkeit und dachten an die Segnungen, die denen verheißen sind, die ihre Bündnisse treu halten. All diese Segnungen überstrahlten ihre kurzfristige Trennung und die damit verbundenen Opfer. Es war mit Sicherheit nicht leicht, das Eheleben auf diese Weise zu beginnen. Doch erwies es sich als idealer Weg, wie man die Grundlage für eine ewige Familie legt. Als wir Kinder auf die Welt kamen, wussten wir, was unseren Eltern am wichtigsten war, ihre Liebe zum Herrn und der unumstößliche Entschluss, ihre Bündnisse zu halten. Auch wenn meine Eltern verstorben sind, ist ihr rechtschaffenes Beispiel noch immer ein Segen für unsere Familie. Ihre Lebensweise spiegelt sich in den Worten von Schwester Linda K. Burton wider. Am besten stärken wir unsere gegenwärtige oder künftige Familie, indem wir unsere Bündnisse halten. Doch die Bedrängnisse und Prüfungen waren noch nicht vorbei. 3 Jahre, nachdem mein Vater von seiner Mission zurückgekehrt war, tobte der Zweite Weltkrieg. Mein Vater meldete sich, wie so viele andere, auch zum Militärdienst. Diesmal war er 4 Jahre lang fort, und zwar auf Schlachtschiffen der Marine im Pazifik. Es war schwer für meine Eltern, wieder voneinander getrennt zu sein. Doch in dieser Zeit der Einsamkeit, Angst und Unsicherheit vernahm meine Mutter auch die Einflüsterung des Geistes, der ihr ewige Verheißungen, Trost und Frieden inmitten des Sturms zusprach. Trotz aller Herausforderungen war das Leben meiner Mutter von Glück, Freude, Liebe und Dienst am Nächsten gekennzeichnet. Ihre Liebe zum Erlöser spiegelte sich in ihrer Lebensweise wider. Sie besaß eine außergewöhnliche Verbindung zum Himmel, sowie die Gabe und Fähigkeit, all ihren Mitmenschen liebevoll und hilfreich zu begegnen. Ihr Glaube an Gott und ihre Hoffnung auf seine Verheißungen kommen in Präsident Thomas S. Monsons Aussage über den Tempel zum Ausdruck. Kein Opfer ist zu groß. Kein Preis zu hoch und keine Anstrengung zu schwer, um diese Segnungen empfangen zu können. In jeder Lebenslage wurde meine Mutter durch ihre Liebe zum Herrn und durch die Bündnisse, die sie gläubig geschlossen hatte und hielt, gestärkt und gesegnet. Zweifellos ist ihre Geschichte in vielerlei Hinsicht anders als die meiner Mutter. Doch die Grundsätze, nach denen sie lebte, gelten für uns alle. Wenn wir Töchter Gottes den Tempel und unsere heiligen Bündnisse in den Mittelpunkt rücken, kann Gott uns auf persönliche und machtvolle Weise segnen. So wie meine Mutter es bei mir tat, hinterlassen auch sie denen, die ihnen folgen, ein großes Vermächtnis des Glaubens, wenn sie sich dafür entscheiden, Glauben zu haben und ihre Bündnisse zu halten. Liebe Schwestern, wie können wir also Zugang zu der Macht und den Segnungen der Tempelbündnisse erhalten? Was können wir schon heute tun, um uns auf diese Segnungen vorzubereiten? Auf meinen Reisen habe ich festgestellt, dass es Schwestern jeden Alters und in den verschiedensten Lebensumständen gibt, deren Leben die Antwort auf diese Fragen gibt. Ich lernte Mary kurz nach ihrem 8. Geburtstag kennen. Wie viele andere betreibt sie begeistert Familienforschung und hat schon über 1000 Namen für die Tempelarbeit eingereicht. Mary bereitet sich derzeit darauf vor, selbst in den Tempel zu gehen, wenn sie 12 ist. Brianna ist 13 und hat die Aufforderung Elder Neil L. Andersons angenommen. Sie hat hunderte von Namen für die Tempelarbeit vorbereitet und ihre Familie und Freunde dafür gewonnen, mit ihr die Taufe für diese Menschen zu verrichten. Durch diese heilige Arbeit wendet sich Briannas Herz nicht nur ihren irdischen Vorvätern zu, sondern auch ihrem Vater im Himmel. Anfisa ist eine junge, vielbeschäftigte Frau, die sowohl arbeitet als auch die Universität besucht. Trotzdem nimmt sie sich Zeit, jede Woche in den Tempel zu gehen. Sie bemüht sich um Offenbarung und findet Frieden, wenn sie im Haus des Herrn dient. Katja, einer lieben Schwester aus der Ukraine, ist der Tempel sehr wichtig. Bevor der Kiew-Tempel gebaut wurde, nahmen sie und andere Mitglieder aus ihrem Zweig eine 36-stündige Busreise auf sich, um einmal im Jahr den Tempel in Deutschland besuchen zu können. Während der Fahrt studierten diese treuen Heiligen die Heiligen Schriften, sangen Kirchenlieder und unterhielten sich über das Evangelium. Katja berichtete mir, als wir schließlich beim Tempel ankamen, waren wir bereit, alles anzunehmen, was der Herr uns geben wollte. Wenn wir all die Segnungen empfangen möchten, die Gott uns so großzügig anbietet, muss unser Weg hier auf der Erde zum Tempel führen. Der Tempel ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Er lädt uns alle ein, dorthin zu gehen, ihn besser kennenzulernen, seine Liebe zu verspüren und die Verordnungen des Priestertums zu empfangen, die für das ewige Leben bei ihm erforderlich sind. Einer nach dem anderen schließen wir unsere Bündnisse. Dem Herrn ist jede mächtige Herzenswandlung wichtig. Auch für sie wird es von großer Bedeutung sein, denn wenn wir sein heiliges Haus betreten, werden wir mit seiner Macht ausgerüstet. Sein Name ist auf uns, seine Herrlichkeit ist rings um uns und seine Engel haben Verantwortung über uns. Ich bezeuge mit Gewissheit, dass unser liebevoller Vater im Himmel lebt. Durch seinen geliebten Sohn Jesus Christus wird jede Hoffnung, jede Verheißung und jede Segnung des Tempels erfüllt. Mögen wir den Glauben haben, auf ihn und seine Bündnisse zu vertrauen. Das ist mein Gebet. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir sehen jetzt ein besonderes Video, in dem Frauen und Mädchen aus aller Welt Zeugnis vom Tempel geben und von den Segnungen und der Kraft, die sie für ihr Leben empfangen haben. Nach dem Video hören wir von Schwester Neil F. Marriott, der zweiten Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen.
Dieser Tempelschein war und ist für mich ein großer Segen.
Je öfter wir in den Tempel gehen, desto mehr lernen wir. Der Herr offenbart uns mehr Wahrheit.
Mein Mann und ich wurden vor 5 Jahren im Hongkong-Tempel aneinander gesiegelt. Das, was wir im Tempel lernen, wurde für uns ein Schutzschild.
Wir jungen Damen haben uns vorgenommen, dieses Jahr jede Woche in den Tempel zu gehen.
Jeden Samstag brechen wir um 1 Uhr früh zum Tempel auf. Um 6 Uhr kommen wir in Buenos Aires an. Wir arbeiten den ganzen Tag bis etwa 18 Uhr. Wir nehmen den Frieden des Tempels in unseren Alltag mit.
Sonst habe ich immer viel zu tun. Doch wenn ich zum Tempel komme, spüre ich Ruhe und Frieden.
Der Tempel bedeutet mir viel, denn schon beim ersten Besuch dort spürte ich den Heiligen Geist.
Vor meinem ersten Tempelbesuch legte ich jeden Monat etwas Geld dafür beiseite. Ich bereitete mich auch geistig vor, sodass ich würdig war.
Als ich den Tempel betrat, wusste ich, dies ist das Haus des Herrn.
Ich bezeuge, dass der Tempel uns glücklich macht. Ich weiß es.
Der Tempel war atemberaubend. Ich habe mich dort wie im Himmel gefühlt.
Als wir dort waren, schienen mir meine Probleme weit entfernt. Und ich war dem Vater im Himmel sehr nah.
Als wir in den Siegelungsraum kamen und unsere Eltern sahen und gemeinsam niederknieten, war ich so glücklich wie noch nie. Wir wurden für die Ewigkeit aneinander gesiegelt.
Als ich 10 Jahre alt war, starb meine Mutter an Krebs. Das war sehr schwer. Aber als ich von den Missionaren erfuhr, dass die Familie im Tempel gesiegelt werden kann, wollte ich unbedingt dorthin. Mein erster Tempelbesuch war wunderbar. Ich spürte den Geist des Herrn so stark wie noch nie. Ich brachte den Namen meiner Mutter mit und es war, als ob sie auf mich herablächelt und sich sehr dafür bedankt.
Der Tempel vereint die Familie und wenn wir zusammen sind, lernen wir noch schneller und stärken einander geistig.
Als ich in den Tempel ging, fand ich in einer Zeit der Not und Verzweiflung Trost. Ich besorgte Babysitter für meine Kinder und fuhr dorthin, und zwar allein. Ich wusste, der Vater im Himmel hatte Antworten für mich.
Was einen auch bedrückt oder belastet, wie krank man auch ist, im Tempel wird man erfrischt und bekommt neue Kraft. Man ist glücklich und verspürt unbeschreibliche Segnungen.
Meine 6 Kinder kamen am 12. Januar um. Ich weiß noch, wie das Erdbeben begann. Ich wusch gerade Wäsche. Und die Kinder saßen draußen bei der Tür. Da stürzte das Nachbarhaus ein, das höher gelegen war. Es begrub die Kinder unter sich. Als ich zum ersten Mal im Tempel war, verspürte ich stark den Geist und wusste, ich war wirklich im Haus des Herrn. Ich fühlte mich wohl. Obwohl ich meine Kinder verloren hatte, litt ich nicht. Es ging mir gut. Eine Weile muss ich noch durchhalten. Aber eines Tages werde ich bei meiner ewigen Familie sein. Ich glaube daran.
Wenn wir in den Tempel gehen, werden wir ein Leben lang gesegnet. Also hören Sie nie auf, dorthin zu gehen.
Did you love that as much as I did?
Hat Ihnen das auch so gut gefallen wie mir? Konnten Sie spüren, wie die Segnungen des Tempels die ganze Welt umschließen, die Schwesternschaft in diesem Video? Ich fand es großartig. Schwestern, heute Abend möchte ich auf 2 wichtige Aufgaben eingehen, die wir haben. Erstens, wir müssen unser Leben beständig weiter mit dem Licht und der Wahrheit des Evangeliums erfüllen. Und zweitens, wir müssen andere an diesem Licht und dieser Wahrheit teilhaben lassen. Wissen Sie eigentlich, wie wichtig Sie sind? Eine jede von Ihnen ist hier und jetzt im Plan der Errettung, den unser Vater im Himmel für uns bereitet hat, kostbar und äußerst wichtig. Wir haben ein Werk zu verrichten. Wir kennen die Wahrheit des wiederhergestellten Evangeliums. Sind wir bereit, für diese Wahrheit einzutreten? Wir müssen danach leben und wir müssen anderen davon erzählen. Wir müssen fest in unserem Glauben stehen und unsere Stimme erheben, um wahre Lehre zu verkünden. Im Liahona und im InSign vom September 2014 schreibt Elder M. Russell Ballard: Wir brauchen noch viel unverkennbarer den Einfluss und die Stimme der glaubenstreuen Frauen. Es ist wichtig, dass sie sich mit der Lehre gut vertraut machen und unsere Glaubensansichten kennen, damit sie von der Wahrheit Zeugnis geben können. Ende des Zitats. Schwestern, Sie stärken meinen Glauben an Jesus Christus. Von Brasilien bis Botswana habe ich Ihr Beispiel gesehen, Ihr Zeugnis gehört und Ihren Glauben gespürt. Sie nehmen Ihren Einflussbereich überall mit hin. Die Menschen in Ihrer Nähe spüren Ihren Einfluss, von Ihrer Familie bis hin zu Leuten, die in Ihrem Handy auf der Kontaktliste stehen, und von Ihren Freunden in sozialen Netzwerken bis hin zu denen, die heute Abend neben Ihnen sitzen. Ich stimme mit Schwester Harriet Uchtdorf überein, die schrieb: Sie sind strahlende, munter lodernde Leuchtfeuer in einer zunehmend dunkleren Welt, indem Sie dadurch, wie Sie leben, erkennen lassen, dass das Evangelium eine Botschaft der Freude ist. Präsident Thomas S. Monson hat betont: Wenn wir anderen Licht geben wollen, müssen wir selbst leuchten. Wie können wir dafür sorgen, dass das Licht der Wahrheit in uns weiterleuchtet? Manchmal komme ich mir vor wie eine matte Glühlampe. Wie können wir heller werden? In den Heiligen Schriften heißt es: Was von Gott ist, das ist Licht. Und wer Licht empfängt und in Gott verbleibt, empfängt mehr Licht. Wir müssen in Gott verbleiben, wie wir es in den Schriften lesen. Wir müssen uns an die Quelle des Lichts wenden, an den Vater im Himmel und Jesus Christus und die Heiligen Schriften. Wir können auch in den Tempel gehen, in dem Wissen, dass dort alles auf Christus und sein großes Sühnopfer hinweist. Überlegen Sie einmal, welche Auswirkung ein Tempel auf seine Umgebung hat. Er verschönert die Innenstadt oder strahlt weithin sichtbar auf einem Hügel. Warum verschönert er seine Umgebung? Warum strahlt er so? Der Grund steht in den Heiligen Schriften. Wahrheit leuchtet und der Tempel birgt Wahrheit und einen ewigen Zweck, genau wie Sie. 1877 sagte Präsident George Q. Cannon: Jeder Tempel vermindert die Macht des Satans auf der Erde. Ich glaube, wo immer ein Tempel auf dieser Erde gebaut wird, vertreibt er die Dunkelheit. Ein Tempel soll der ganzen Menschheit dienen und es allen Kindern des himmlischen Vaters ermöglichen, zu ihm zurückzukehren und bei ihm zu leben. Ist unsere Bestimmung nicht mit diesem geweihten Gebäude, dem Haus des Herrn, vergleichbar, nämlich anderen zu dienen und ihnen zu helfen, das Dunkel zu vertreiben und in das Licht des himmlischen Vaters zurückzukehren? Durch die heilige Arbeit im Tempel wird unser Glaube an Christus gestärkt und dann können wir besser auf den Glauben anderer Einfluss nehmen. Durch den stärkenden Geist des Tempels erfahren wir mehr über die Realität des Sühnopfers Jesu und wie es uns mit Macht und Hoffnung ausstattet. Vor einigen Jahren hatte unsere Familie eine große Herausforderung zu meistern. Ich ging in den Tempel und betete dort aufrichtig um Hilfe. Mir wurde ein Augenblick der Wahrheit zuteil. Ich erhielt einen klaren Eindruck von meinen Schwächen und war erschüttert. In diesem geistig aufschlussreichen Moment sah ich eine stolze Frau, die alles so machte, wie sie es für richtig hielt. Nicht unbedingt auf die Weise des Herrn und insgeheim die Lorbeeren für alles einheimste, was sie angeblich erreicht hatte. Ich wusste, dass ich mich selbst sah. In meinem Herzen schrie ich zum himmlischen Vater: Diese Frau will ich nicht sein. Aber wie kann ich mich ändern? Durch den reinen Geist der Offenbarung im Tempel erfuhr ich, wie sehr ich eines Erlösers bedurfte. Augenblicklich wandte ich mich meinem Erretter Jesus Christus zu und spürte, wie meine Seelenqual einer überwältigenden Hoffnung wich. Er war meine einzige Hoffnung und ich wollte nur an ihm festhalten. Mir war klar, dass eine ich-bezogene natürliche Frau eine Feindin Gottes und auch der Menschen ist, die sich in ihrem Einflussbereich befinden. An jenem Tag im Tempel lernte ich, dass ich nur durch das Sühnopfer Jesu Christi meine stolze Art ablegen und befähigt werden konnte, Gutes zu tun. Ich spürte die Liebe des Herrn ganz stark und ich wusste, dass er mich durch den Geist lehren und ändern würde, wenn ich ihm mein Herz rückhaltlos schenkte.
Ich kämpfe noch immer mit meinen Schwächen, aber ich vertraue auf die göttliche Hilfe durch das Sühnopfer. Diese reine Lehre wurde mir zuteil, weil ich in den heiligen Tempel gegangen war, um nach Hilfe und Antworten zu suchen. Als ich den Tempel betrat, trug ich eine schwere Last. Als ich ihn wieder verließ, wusste ich, dass ich einen allmächtigen Erretter hatte. Ich war erleichtert und froh, weil ich sein Licht empfangen und seinen Plan für mich angenommen hatte. Überall auf der Welt gibt es Tempel. Und jeder sieht anders aus. Geht man aber hinein, findet man in jedem Tempel dasselbe ewige Licht, denselben Zweck und dieselbe Wahrheit. Im 1. Korinther 3, Vers 16 lesen wir, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Als Töchter Gottes sind auch wir auf der ganzen Welt zu finden. Und wie die Tempel sieht eine jede von uns anders aus. Auch in uns leuchtet ein geistiges Licht. Dieses geistige Licht spiegelt das Licht des Heilands wider. Andere werden von dieser Herrlichkeit angezogen. Eine jede von uns hat ihre Aufgabe auf der Erde. Tochter, Mutter, Führerin, Lehrerin oder auch Schwester, Erwerbstätige, Ehefrau und vieles mehr. Jede ist einflussreich. Mit jeder Rolle geht moralische Stärke einher, wenn in unserem Leben die Evangeliumswahrheiten und die Tempelbündnisse zu erkennen sind. Elder D. Todd Christofferson hat gesagt, in jedem Fall kann eine Mutter einen Einfluss geltend machen, wie es niemand sonst vermag und den es in keiner anderen Beziehung gibt. Ende des Zitats. Als unsere Kinder noch klein waren, kam es mir vor, als befehligten mein Mann David und ich über ein Schiff. Ich stellte mir unsere 11 Kinder als Flottille kleinerer Boote vor, die auf den Wellen im Hafen um uns herumschaukelten und sich bereit machten, auf das Meer der Welt hinauszusteuern. David und ich hatten das Bedürfnis, täglich den Kompass des Herrn zu Rate zu ziehen, um den besten Kurs für unsere kleine Flotte zu bestimmen. Meine Tage waren mit kaum erwähnenswerten Tätigkeiten ausgefüllt, wie Wäsche zusammenfalten, Kinderbücher vorlesen oder einen Auflauf für das Abendessen vorbereiten. Mitunter können wir im Hafen unserer Familie nicht erkennen, dass durch diese einfachen, beständigen Taten, zu denen Familiengebet, Schriftstudium und Familienabend zählen, Großes zustande gebracht wird. Doch ich bezeuge, dass genau dies von ewiger Bedeutung ist. Große Freude wird uns zuteil, wenn diese kleinen Schiffchen, unsere Kinder, zu riesigen, seetüchtigen Schiffen werden, die von Licht erfüllt und bereit sind, sich in den Dienst Gottes zu begeben. Unsere kleinen Werke des Glaubens und des Dienens helfen den meisten von uns, in Gott zu verbleiben und letzten Endes unserer Familie, unseren Freunden und unseren Bekannten ewiges Licht und Herrlichkeit zu bringen. Sie können ihren Einfluss wahrhaftig immer geltend machen. Denken Sie daran, welchen Einfluss ein Mädchen im PV-Alter auf seine Familie haben kann. Für unsere Familie war der Glaube unserer Tochter ein Segen, als unser kleiner Sohn in einem Vergnügungspark abhanden kam. Die ganze Familie hetzte umher und suchte ihn verzweifelt. Schließlich zupfte mich unsere 9-jährige Tochter am Ärmel und meinte, Mama, sollten wir nicht beten? Sie hatte völlig recht. Die Familie versammelte sich inmitten einer Menge Schaulustiger und betete, dass wir unseren Sohn wiederfinden würden. Und wir fanden ihn. Allen PV-Mädchen sage ich, bitte erinnert eure Eltern immer daran zu beten. Im vergangenen Sommer durfte ich an einem JD-Zeltlager in Alaska teilnehmen, bei dem 900 Mädchen anwesend waren. Sie hatten einen gewaltigen Einfluss auf mich. Sie hatten sich geistig auf das Lager vorbereitet, indem sie das Buch Mormon gelesen und die Erklärung der lebendige Christus, das Zeugnis der Apostel, auswendig gelernt hatten. Am dritten Abend des Lagers standen alle 900 Mädchen gemeinsam auf und trugen die ganze Erklärung Wort für Wort auswendig vor. Die riesige Halle war vom Geist erfüllt und ich wollte so gern mitmachen. Aber ich konnte es nicht. Ich hatte den Preis nicht bezahlt und es auswendig gelernt. Ich habe jetzt angefangen, wie diese Schwestern die Erklärung der lebendige Christus auswendig zu lernen. Und dank ihres Einflusses verinnerliche ich das Abendmahlsbündnis, immer an den Erretter zu denken, viel besser, wenn ich das Zeugnis der Apostel von Jesus Christus ständig wiederhole. Das Abendmahl erlangt eine tiefere Bedeutung für mich.
Ich hoffe, dem Heiland dieses Jahr zu Weihnachten schenken zu können, dass ich die Erklärung der lebendige Christus bis zum 25. Dezember auswendig gelernt und fest ins Herz geschlossen habe. Ich hoffe, dass ich andere zum Guten beeinflussen kann, so wie die Schwestern in Alaska mich beeinflusst haben. Können Sie sich in diesen Worten der Erklärung der lebendige Christus wiederfinden? Er forderte alle eindringlich auf, seinem Beispiel nachzueifern. Er wandelte auf den Straßen Palästinas, heilte die Kranken, machte die Blinden sehend und weckte die Toten auf. Wir Schwestern in der Kirche wandeln nicht auf den Straßen Palästinas und heilen dort die Kranken. Aber wir können beten, wenn wir zu jemandem eine gestörte, angespannte Beziehung haben und die heilende Liebe des Sühnopfers in sie einfließen lassen. Auch wenn wir die Blinden nicht auf die Weise des Erlösers sehend machen, können wir doch den geistig Erblindeten den Plan der Errettung bezeugen. Wir können ihnen die Augen öffnen, damit sie erkennen, dass die Macht des Priestertums für ewige Bündnisse erforderlich ist. Wir werden keine Toten auferwecken wie der Erlöser, aber wir können etwas für die Verstorbenen tun, indem wir ihre Namen für die Tempelarbeit ausfindig machen. Dann erwecken wir sie in der Tat aus ihrem geistigen Gefängnis und eröffnen ihnen den Weg zum ewigen Leben. Ich bezeuge, dass wir einen Erlöser haben, Jesus Christus, der lebt, und dass wir mit seiner Macht und seinem Licht die Finsternis der Welt vertreiben, die Wahrheit, die wir kennen, verkünden und andere beeinflussen können, sodass sie zu ihm kommen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Sisters, Schwestern, danke, dass Sie an diesem Abend bei uns waren. Wir haben Sie lieb. Wir danken sowohl dem Chor hier im Konferenzzentrum als auch den PV-Kindern in Korea für die schöne Musik, die wir genießen konnten. Wir danken euch allen, die zu uns gesprochen haben und gleichermaßen denen, die auf irgendeine Weise bei der Vorbereitung dieser Versammlung mitgeholfen haben. Der Chor und alle Anwesenden singen jetzt gemeinsam unter der Leitung von Schwester Pike Toll die erste und dritte Strophe des Liedes »Ich bin ein Kind von Gott« Nummer 202 im Gesangbuch. Die vierte Strophe wird vom Chor gesungen. Nach dem Gesang haben wir den Vorzug von Präsident Dieter F. Uchtdorf, dem zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu hören. Nach seinen Worten beendet der Chor die Versammlung mit dem Lied »Let Zion in her beauty rise«. Das Schlussgebet spricht dann Amy Carolyn White, eine FAV-Schwester aus dem JAE-Fall Logan 4 in Utah.
Thank you. Thank you, sisters, for these powerful.
Vielen Dank, Schwestern, für diese wunderbaren, inspirierenden Botschaften. Danke auch für diesen schönen Chor hier im Konferenzzentrum, aber auch den in Korea. Ist es nicht herrlich, wenn verschiedene Generationen von Frauen ihre Stimme vereinen, um uns ein Segen zu sein? Meine lieben Schwestern, liebe Freunde und treue Anhänger Jesu Christi, es ist mir eine Ehre, heute zur Eröffnung einer weiteren Generalkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, bei Ihnen sein zu dürfen. Nächste Woche kommen die erste Präsidentschaft und die 12 Apostel mit sämtlichen Generalautoritäten und führende Hilfsorganisationen zusammen und die übrigen Versammlungen unserer weltweiten Generalkonferenz folgen dann am Samstag und am Sonntag. Ich bin unserem Propheten, Präsident Thomas S. Monson, sehr dankbar, ihm, dem Propheten Gottes, für unsere Zeit, dass er mich gebeten hat, hier die erste Präsidentschaft zu vertreten und zu den Schwestern in der Kirche zu sprechen. Als ich darüber nachdachte, worüber ich sprechen könnte, führten mich meine Gedanken zu den Frauen zurück, die mein Leben geprägt und mir durch die Herausforderungen des Erdendaseins hindurchgeholfen haben. Ich bin meiner Großmutter dankbar, die vor Jahrzehnten den Entschluss fasste, ihre Familie zu einer Abendmahlsversammlung der Mormonen mitzunehmen. Ich bin Schwester ewig dankbar, einer alleinstehenden älteren Dame. Sie war es, die Mut gefasst und meine Großmutter liebenswerterweise eingeladen hatte. Ich bin auch meiner Mutter sehr dankbar, die uns 4 Kinder durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs geführt hat. Ich denke auch an meine Tochter, meine Enkelin und künftige Generationen glaubenstreuer Frauen, die eines Tages folgen werden. Und natürlich bin ich meiner Frau Harriet ewig dankbar, die mich schon in meiner Jugend bezaubert hat, die als Mutter die schwersten Lasten unserer jungen Familie getragen hat, die mir als Ehefrau zur Seite steht und die unsere Kinder, Enkel und Urenkel von Herzen liebt. Sie ist der feste Halt bei uns daheim, in guten wie in schlechten Zeiten. Für jeden, der sie kennt, geht die Sonne auf, wenn er sie sieht. Schließlich bin ich Ihnen allen, den Millionen glaubenstreuer Schwestern in aller Welt, dankbar, die so viel für den Aufbau des Gottesreiches tun. Ich danke Ihnen, dass Sie Ihre Mitmenschen auf so vielfältige Weise inspirieren, aufrichten und unterstützen. Ich freue mich, inmitten so vieler Töchter Gottes zu sein. Wenn wir das Lied »Ich bin ein Kind von Gott« singen, dringen uns dessen Worte ins Herz. Beim Nachdenken über diese Tatsache, dass wir Kinder sind, die Eltern im Himmel haben, bekommen wir ein Gespür dafür, woher wir stammen und was unser Ziel und unsere Bestimmung ist. Es ist gut, wenn Sie daran denken, dass Sie für Gott stets eines seiner Kinder sind. Dieses Wissen wird Sie in den schwierigsten Zeiten Ihres Lebens tragen und Sie dazu anspornen, bemerkenswerte Leistungen zu vollbringen. Es ist aber auch gut, wenn Sie daran denken, dass Sie sich Ihre Stellung als Tochter ewiger Eltern nicht verdient haben und Sie auch niemals verlieren werden. Sie werden ewig und für alle Zeiten eine Tochter Gottes bleiben. Ihr Vater im Himmel hat hohe Erwartungen an Sie, aber Ihre göttliche Herkunft allein garantiert Ihnen noch kein göttliches Erbe. Gott hat Sie hierher gesandt, um Sie auf eine großartige Zukunft vorzubereiten, als Sie sich je vorstellen könnten. Die Segnungen, die Gott den Glaubenstreuen verheißen hat, sind herrlich und inspirierend. Da ist von Thronen, Reichen, Gewalten und Mächten sowie allen Höhen und Tiefen die Rede. Es gehört mehr als eine geistige Geburtsurkunde oder ein Mitgliedsausweis als Kind Gottes dazu, sich diese unvorstellbaren Segnungen zu verdienen. Wie erlangen wir sie nun also? Der Erlöser hat diese Frage in unserer Zeit beantwortet. Er sagte,
Wenn ihr nicht nach meinem Gesetz lebt, könnt ihr diese Herrlichkeit nicht erlangen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zur Erhöhung führt. Empfangt darum mein Gesetz. Aus diesem Grund sprechen wir davon, dass wir den Weg eines Jüngers beschreiten. Wir sprechen von Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes. Wir sprechen davon, dass man mit Freude das Evangelium lebt, mit ganzem Herzen, aller Macht und ganzer Seele. Manchen von uns bereitet der Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes jedoch nicht immer nur reine Freude. Seien wir ehrlich, einige erscheinen uns schwieriger oder weniger attraktiv. Es sind Gebote, die wir so begeistert annehmen, wie ein Kind einen Teller mit gesundem, aber ungeliebtem Gemüse. Zähneknirschend zwingen wir uns, uns zu fügen, damit wir zu erstrebenswerteren Unternehmungen übergehen können. In solchen Zeiten fragen wir uns vielleicht manchmal, müssen wir denn wirklich alle Gebote Gottes befolgen? Ich habe eine einfache Antwort auf diese Frage. Ich glaube nämlich, Gott weiß etwas, was wir nicht wissen. Es gibt Dinge, die unser Vorstellungsvermögen übersteigen. Unser Vater im Himmel ist ein ewiges Wesen, dessen Erfahrung, Weisheit und Intelligenz unendlich größer sind als die unsere. Darüber hinaus ist er auch ewig liebevoll und mitfühlend und hat nur das eine glorreiche Ziel im Sinn. Für uns die Unsterblichkeit und das ewige Leben zustande zu bringen. Mit anderen Worten, er weiß nicht nur, was für sie am besten ist, er möchte auch unbedingt, dass sie sich für das entscheiden, was am besten für sie ist. Wenn sie dies aus tiefstem Herzen glauben, wenn sie glauben, dass die großartige Mission unseres himmlischen Vaters darin besteht, seine Kinder zu erhöhen und zu verherrlichen, und dass er am besten weiß, wie man das schafft, ist es dann nicht sinnvoll, seine Gebote anzunehmen und zu befolgen, und zwar auch die scheinbar schwierigen? Sollten wir für die Lichtmasten, die er aufgestellt hat, um uns durch die Finsternis und die Prüfung des Erdenlebens zu geleiten, nicht dankbar sein? Sie markieren den Rückweg in unsere himmlische Heimat. Wenn Sie sich für den Weg des Vaters im Himmel entscheiden, legen Sie für Ihren persönlichen Fortschritt als Tochter Gottes eine göttliche Grundlage, die Ihnen Ihr Leben lang ein Segen sein wird. Ein Teil unserer Prüfung liegt, so glaube ich, darin, dass wir meinen, Gott halte alle seine Segnungen in einer riesigen Wolke oben im Himmel verschlossen und weigere sich, sie uns zu überlassen, solange wir nicht strengen Anforderungen genügen, die er als Patriarch aufgestellt hat. Mit den Geboten verhält es sich jedoch ganz anders. In Wirklichkeit lässt der Vater im Himmel ständig Segnungen auf uns herabregnen. Unsere Angst, unsere Zweifel und unsere Sünden sind aber wie ein Schirm, der verhindert, dass sie uns erreichen. Seine Gebote sind liebevolle Anleitungen und eine göttliche Hilfe, diesen Schirm zuzumachen, damit der Schauer himmlischer Segnungen auf uns niedergehen kann. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Gottes Gebote nicht einfach eine lange Liste netter Ideen sind. Es sind keine Tipps für die Lebensführung aus einem Internetblog oder motivierende Zitate von einer Pinterest-Pinnwand. Es sind Ratschläge Gottes, die auf ewiger Wahrheit beruhen und die er uns erteilt hat, um uns Frieden in dieser Welt und ewiges Leben in der künftigen Welt zu bringen. Wir haben also die Wahl. Auf der einen Seite stehen die Ansichten der Welt mit ihren ständig wechselnden Thesen und fragwürdigen Motiven. Auf der anderen Seite steht Gottes Wort an seine Kinder. Seine ewige Weisheit, unwiderrufliche Verheißungen und liebevolle Anleitungen, wie man in Liebe und erhobenen Hauptes verherrlicht, in seine Gegenwart zurückkehrt. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Der Schöpfer der Meere und Strände und des unendlichen Sternenzelts wendet sich Ihnen zu, jetzt in diesem Augenblick. Er bietet Ihnen das überragende Rezept an, wie man zu Glück, Frieden und ewigem Leben findet. Um dieser herrlichen Segnung würdig zu sein, müssen Sie demütig werden, Ihren Glauben ausüben, den Namen Christi auf sich nehmen, ihn in Wort und Tat suchen und eisern, allzeit und in allem und überall als Zeugen Gottes auftreten. Sobald Sie das wahre Wesen Gottes und seiner Gebote begriffen haben, werden Sie sich auch selbst besser begreifen und welchen göttlichen Zweck Ihr Dasein erfüllt. Dann werden sich Ihre Beweggründe ändern, warum Sie die Gebote befolgen, und es wird Ihr Herzenswunsch, mit Freuden das Evangelium zu leben. Beispielsweise machen diejenigen, die ihre Anwesenheit bei Versammlungen der Kirche für sich als Gelegenheit auffassen, ihre Liebe zu Gott zu vertiefen, Frieden zu finden, andere aufzurichten, sich um den Geist zu bemühen und ihre Entschlossenheit zu bekräftigen, Jesus Christus zu folgen, eine weitaus reichhaltigere Erfahrung als diejenigen, die lediglich Zeit auf einer Kirchenbank abdrücken. Schwestern, es ist ungemein wichtig, sonntags die Versammlung zu besuchen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es unserem Vater im Himmel weit mehr auf unseren Glauben und unsere Umkehr ankommt, als auf Anwesenheitszahlen. Dazu ein weiteres Beispiel. Vor kurzem erkrankte eine alleinstehende Mutter von zwei kleinen Kindern an den Windpocken. Es dauerte natürlich nicht lang, bis auch ihre Kinder krank wurden. Mit der Aufgabe, sich um die Kleinen und um sich selbst ganz allein zu kümmern, mit dieser Aufgabe war die junge Mutter beinahe überfordert. Infolgedessen wurde ihre sonst makellose Wohnung allmählich immer unordentlicher und schmutziger. Benutztes Geschirr stapelte sich im Spülbecken und überall lag Wäsche herum. Als sie sich so mit ihren weinenden Kindern abplagte und am liebsten selbst zu weinen angefangen hätte, klopfte es an die Tür. Es waren ihre Besuchslehrerinnen. Sie sahen die Not der jungen Mutter. Sie sahen die Wohnung, die Küche. Sie hörten die Kinder weinen. Wären diese Schwestern nun einzig und allein darauf bedacht gewesen, ihre monatlichen Besuche abzustatten, dann hätten sie der Mutter möglicherweise einen Teller Kekse überreicht, ihr gesagt, dass sie sie letzte Woche in der FAV vermisst hatten, und in etwa die Worte hinzugefügt: Gib Bescheid, wenn wir etwas für dich tun können. Und dann wären sie wohl fröhlich ihrer Wege gegangen, erleichtert darüber, dass sie ihr Soll einen weiteren Monat zu 100% erfüllt hatten. Zum Glück waren diese Schwestern aber wahre Jüngerinnen Christi. Sie erkannten die Not ihrer Schwester und brachten ihre Talente und ihre Erfahrung zur Entfaltung. Sie beseitigten das Durcheinander, sorgten für Licht und Sauberkeit in der Wohnung und riefen eine Freundin an, sie solle ein paar dringende Einkäufe erledigen. Als sie schließlich mit ihrer Arbeit fertig waren und sich verabschiedet hatten, war die junge Mutter in Tränen aufgelöst. Tränen der Dankbarkeit und der Liebe. Von diesem Augenblick an änderte sich die Einstellung der jungen Mutter zur Besuchslehrarbeit. Ich weiß, sagte sie, dass ich nicht nur ein Häkchen auf irgendeiner Aufgabenliste bin. Ja, Besuchslehrerinnen müssen ihre monatlichen Besuche treu erledigen. Aber dabei dürfen sie das Wichtigste nicht verfehlen. Warum folgen sie diesem Gebot? Nämlich aus Liebe zu Gott und zu ihrem Nächsten. Wenn wir Gottes Gebote und unseren Anteil am Aufbau des Gottesreiches wie einen Punkt auf einer Aufgabenliste behandeln, verfehlen wir den Kern dessen, was es heißt, ein Jünger zu sein. Uns entgeht das Wachstum, das sich einstellt, wenn man mit Freude die Gebote des himmlischen Vaters lebt. Der Weg eines Jüngers muss sich nicht als bittere Erfahrung erweisen. Er ist süßer als alles Süße. Er ist keine Last, die uns niederdrückt. Das Jüngersein erhebt unseren Geist und macht uns das Herz leicht. Es lässt uns in uns Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe entflammen. Es erfüllt unseren Geist mit Licht in der Finsternis und mit Gelassenheit in sorgenvoller Zeit. Es verleiht uns göttliche Macht und anhaltende Freude. Meine lieben Schwestern im Evangelium, ob sie 8 oder 108 Jahre alt sind, eines haben sie hoffentlich wirklich erkannt und verstanden. Sie werden geliebt. Sie liegen unseren Eltern im Himmel am Herzen. Der grenzenlose und ewige Schöpfer des Lichts und des Lebens kennt sie. Er denkt an sie. Ja, Gott liebt sie jetzt in diesem Augenblick und alle Zeit. Er wartet nicht mit seiner Liebe, bis sie ihre Schwächen oder schlechten Angewohnheiten abgelegt haben. Er liebt sie in diesem Augenblick und ist sich all ihrer Anstrengungen vollständig bewusst. Er ist sich dessen bewusst, dass sie sich in innigem Gebet hoffnungsvoll zu ihm hinaufstrecken. Er weiß, wie oft sie sich an ein verblassendes Licht geklammert und Glauben ausgeübt haben, auch wenn die Finsternis zunahm. Er weiß, was sie leiden. Er weiß, wie tief sie es bedauern, wenn sie Erwartungen einmal nicht erfüllen oder versagen. Und doch liebt er sie. Gott weiß auch um ihre Erfolge. Sie mögen ihnen unbedeutend erscheinen. Doch er erkennt jeden Erfolg an und würdigt ihn. Er liebt sie, weil sie sich anderen zuwenden. Er liebt sie, weil sie auf andere zugehen und ihnen helfen, schwere Lasten zu tragen, selbst wenn sie mit ihren eigenen Mühe haben. Er weiß alles über sie. Er sieht sie klar und deutlich, so wie sie wirklich sind. Und er liebt sie, jetzt und immerfort. Meinen Sie, es spiele für unseren Vater im Himmel eine Rolle, ob ihr Make-up, ihre Kleidung, ihre Frisur oder ihre Nägel vollkommen sind? Meinen Sie, er mache es von der Anzahl ihrer Freunde bei Instagram oder Pinterest abhängig, wie wertvoll sie ihm sind? Meinen Sie, er will, dass sie sich Sorgen machen oder betrübt sind, wenn sie von Freunden bei Facebook oder Twitter verlassen werden? Meinen Sie, dass sich durch ihre äußere Anziehungskraft, ihre Kleidergröße oder ihre Beliebtheit für den einen, der das Weltall erschaffen hat, ihr Wert auch nur im geringsten ändert? Er liebt in ihnen nicht nur den Menschen, der sie heute sind, sondern auch das herrliche, strahlende Wesen, das sie eines Tages werden können und wollen. Mehr, als sie sich jemals vorstellen können, möchte er, dass sie ihre Bestimmung erfüllen und in allen Ehren zu ihm zurückkehren. Ich gebe Zeugnis, dass die Art und Weise, wie man dies erreicht, darin besteht, dass man selbstsüchtige Wünsche und unwürdige Ziele auf den Opferaltar legt und stattdessen dient. Schwestern, vertrauen Sie auf die errettende Macht Jesu Christi. Befolgen Sie seine Gesetze und Gebote. Mit anderen Worten, leben Sie das Evangelium mit Freude. Ich bete darum, dass Sie ein neues und erweitertes Maß der wunderbaren Liebe Gottes in Ihrem Leben erfahren mögen, dass Sie den Glauben und die felsenfeste Entschlossenheit aufbringen mögen, Gottes Gebote zu lernen, im Herzen aufzubewahren und mit Freude das Evangelium zu leben. Ich verheiße Ihnen, dass Sie dabei Ihr bestes Ich entdecken werden, Ihr wahres Ich. Sie werden entdecken, was es eigentlich bedeutet, eine Tochter des immerwährenden Gottes zu sein, des Herrn aller Rechtschaffenheit. Davon gebe ich Zeugnis, und ich lasse Ihnen meinen Segen als ein Apostel des Herrn. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Unser lieber Vater im Himmel, am Ende dieser Versammlung kommen wir mit erfülltem Herzen zu dir. Wir danken dir für das Gefühl der Verbundenheit, das wir als Schwestern in aller Welt bei diesen Worten verspürt haben. Wir sind sehr dankbar für unsere Führer und Führerinnen und für die Liebe, die wir gespürt haben. Wir bitten dich um deinen Segen. Wir freuen uns auf den Tempel und sind dankbar für alle Segnungen, die uns das Evangelium gebracht hat. Bitte segne uns auf unserem Weg, dass wir einander erbauen und nach denjenigen Ausschau halten, die dein Evangelium brauchen. Wir sind dankbar für unseren Propheten, Präsident Thomas S. Monson. Bitte segne uns nun, da wir uns auf die Generalkonferenz kommende Woche vorbereiten. Wir lieben dich sehr und all dies sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.